Ja, liebe Schwestern und Brüder, immer wieder habe ich an euch gedacht, jetzt in diesen Tagen und Wochen, weil mich es doch sehr beeindruckt hat, dass ihr dieses Thema, einander zu vergeben, einander zu verzeihen, so ernst genommen habt, um sich bewusst dieser manchmal schwierigen Herausforderung zu stellen. Und dann habe ich mir überlegt, was sage ich denn jetzt heute? Wir haben noch telefoniert miteinander und dann ist mir klar geworden, es geht ja auch darum, wie können wir uns vornehmen, unsere Konflikte in Zukunft konstruktiv zu klären. Wie können wir sie lösen? Was können wir vorbeugend tun? Also, dass Krach gibt, das ist normal. Aber was können wir tun, dass wir es dann so zügig wie möglich miteinander klären, so wie wir es vorher auch in einem Zeugnis gehört haben. Ich will mir das vornehmen, nicht so lange zu warten, wenn mich was irritiert. Ich habe einige Hinweise mitgebracht, die mir von der Bibel her wichtig geworden sind. Einmal im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 5 bis 7, da heißt es so: Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Er helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle wie aus einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Und wenn unser Verhalten, unser Annehmen voneinander Gott ehrt, dann meint das, Gott die Ehre geben heißt, ich gebe ihm das Gewicht, das ihm zukommt. Ich nehme den anderen an aus einem Grund, weil er mich angenommen hat. Ich gebe ihm so viel Gewicht in meinem Leben, dass mich nichts blockieren soll, den anderen auch anzunehmen. Meine Frau und ich, wir haben 4 Kinder und die waren alle mal klein, so im Primarbereich. Und was konnten die streiten? Ich hatte eine dritte Tochter, wir haben 3 Töchter und der jüngste ist der Sohn. Und die dritte Tochter und der jüngste Sohn, die waren streitbegabt. Einmal frage ich den Buben, sag mal, warum ärgerst du denn immer deine Schwester? Na, sagt er, Papa, weil mir's langweilig ist. Na dann. Aber eins habe ich auch beobachtet, wenn die gestritten haben miteinander und waren am Zerfleischen, dann kam manchmal ein anderes Kind aus der Nachbarschaft. Und wenn dieses Kind jetzt eines meiner Kinder angegriffen hat, dann sind die Streithähne zusammengestanden wie ein Mann und haben das abgewehrt. Das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Das fand ich cool. Ein Bild für das, um was es hier geht. Ich möchte 2 Stichworte aufnehmen aus diesem Text. Einmütig sein. Da geht es nun wahrlich nicht um persönliche Sympathie. Man ist sich nicht immer so sympathisch, sondern es geht um ein Handeln in einem übergeordneten Interesse. Das meint dieses Wort ganz wörtlich. Was ist ein übergeordnetes Interesse, wo ich dann meine subjektiven Interessen, meine persönlichen Dinge unterordne und anpasse? Ich mache mir das immer klar, zum Beispiel für eine Firma. Was ist in einer Firma, in einem Business, das übergeordnete Interesse? Man nennt es mit dem schönen Wort Wertschöpfung. Die muss laufen. Da dürfen die Maschinen nicht stören. Da müssen die Mitarbeiter tun, was sie sollen. Da muss die Produktion laufen. Und da müssen die Funktionen geklärt sein, die Schnittstellen müssen in den Abteilungen sauber durchlaufen, damit die Wertschöpfung funktioniert. Der größte Störfaktor an der Wertschöpfung ist meistens der Mensch. Am Ende kommt dann ein Produkt raus oder eine Dienstleistung. Und da gibt es Kunden, die finden es so cool und zahlen alles. Das ist Wertschöpfung in einer Firma. Von Schritt zu Schritt gibt es da einen Mehrwert bis zu dem, was der Kunde am Ende kauft. Dann überlege ich mir immer, was ist denn eigentlich jetzt die Wertschöpfung in einer christlichen Gemeinde? Was ist das übergeordnete Interesse, das uns als christliche Gemeinde sozusagen in unsere Firma zusammenbindet? Habt ihr euch das auch mal überlegt? Der Paulus nennt es in einem Satz. Er sagt es so: Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, so wie wir es ja auch praktiziert haben, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung, und dann lasst alles geschehen zur Erbauung. Dass wir hier erbaut wieder heimgehen, ermutigt sind für die neue Woche, darum dreht sich das Gemeindeleben. So die Sicht des Paulus. Menschen sollen ermutigt, getröstet und mit Freude im Herzen die neue Woche angehen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Sinn immer wieder an Jesus Christus ausrichten. Unser Denken und Handeln an ihm ausrichten und unsere manchmal ach so subjektiven Bedürfnisse, wenn wir spüren, es passt nicht, ihm unterordnen, zugunsten der anderen, mit denen ich unterwegs bin. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Eine Zeit lang in meiner Gemeinde gab es immer so Bändchen, ja, wo man dann WWJD lesen konnte. Was würde Jesus tun? Ja, das können wir uns fragen, sollen wir uns jeden Tag fragen. Vorhin haben wir es auch gesungen. Stimmt denn mein Weg mit deinem Weg überein? Passt denn das? Um was geht es denn eigentlich? Es geht um Jesus und das Evangelium in der Gemeinde. Was ist unser Ziel? Natürlich Gemeinde bauen und Gemeinde erbauen. Menschen für den Glauben werben, ihm nachfolgen. Und was verbindet uns? Unser gemeinsamer Glaube, unsere gemeinsame Hoffnung. Das meint das einmütig sein. Und das andere Stichwort in diesem Text heißt: Nehmt einander an. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Was macht denn Jesus, wenn er uns annimmt? Dann liebt er uns, wie wir sind. Er nimmt uns, wie wir sind. Die moderne Hirnbiologie, was man da mittlerweile alles weiß, da wurde eines ganz deutlich. Es ist wichtig aus der Sicht unseres Gehirns, dass wir in einem gelingenden Netzwerk miteinander unterwegs sind. Dass wir da eingebettet sind in eine Gemeinde, in einen Hauskreis, in eine Gruppe, in eine Familie. Dass es Menschen gibt, die sich freuen, wenn sie mich sehen. Ich finde es manchmal richtig nett, kommen manchmal Menschen auf mich zu und sagen: Wissen Sie, Herr Faeser, ich danke Gott, dass es Sie gibt. Da denke ich immer, es hat es nicht ganz falsch gemacht. Einer hat mal gesagt: Herr Faeser, man sollte Sie klonen, dann könnten Sie immer hier sein. Also, nein, es geht darum, dass sich ein anderer Mensch darüber freut, wenn du kommst und dass es dich gibt. Und das liegt nicht mal so sehr an dir, sondern daran, dass auch ein anderer den Mut hat, das auszusprechen: Hey, es ist klasse, dass es dich gibt. Und hab den Mut, das auszusprechen, auch einander gegenüber. Weißt du, du bist manchmal anstrengend, aber es ist besser, du bist da als nett. Sprecht es aus, sagt es einander. Das heißt annehmen, so wie Gott uns annimmt. Das ist nicht immer einfach, das ist mir doch klar. Wir sind verschieden. Und das bedeutet die gegenseitige Annahme, immer wieder diese Entscheidung zu treffen. Da geht es nicht um Gefühle, da geht es um eine Entscheidung. Wie immer du auch unterwegs bist, ich entschließe mich, dich anzunehmen und dich lieb zu haben. Wie lebt man diese Liebe Gottes im Alltag praktisch? Wenn ich manchmal Leute verheirate, tue ich auch manchmal Leute verheiraten. Es macht Spaß, gell? Oh, da kann man denn so eine reinwürgen beim Prediger. Und dann hatte ich mal so ein junges Paar und die hatten da ein Wort gewählt, wo es um ganz viel Liebe ging und so und so. Und dann frage ich sie, was heißt denn jetzt eigentlich, den anderen im Alltag zu lieben? Ich sage dann erstens, nehme den anderen an, wie er ist. Dann habe ich mir die zwei angeguckt und gedacht, na, heute ist es keine Kunst. Der sieht fesch aus und sie ist auch richtig hübsch. Und dann sage ich, nein, darum geht es nicht, sondern wenn man morgens aufwacht dann und dann so mit allem Verknitterten und so, ja, dann sich annehmen, wie man ist. Dann kam ein zweiter Punkt. Was heißt diese Liebe im Alltag leben? Ich verzichte darauf, den anderen ändern zu wollen. Hört ihr das? Ich verzichte darauf, den anderen verändern zu wollen. Und da haben wir oft ein Riesenbedürfnis, es doch irgendwie hinzukriegen. Es war interessant bei diesem Gottesdienst, bei meinem Traugottesdienst, das war körpersprachlich eine gegensätzliche Bewegung. Ich rede drüber, verzichte darauf, heute noch den anderen verändern zu wollen, und die zwei da vorne saßen so und machten immer mehr so. Da habe ich das Gefühl gehabt, die haben im Hinterkopf schon Pläne gehabt, ja? Wie sie den anderen auf Vordermann bringen. Dann die Älteren, die da dahinter saßen, da gab es eine andere Körpersprache. Ich predige darüber und die. Das war cool. Und dann kam noch eine dritte Dimension. Was heißt es, die Liebe zu leben? Ich verzichte darauf, dem anderen alte Dinge vorzuhalten. Kommen wir gleich nachher noch drauf. Als ich dann durch war mit diesen drei Punkten, sage ich so als Pfarrer, Amen. Und dann war es mucksmäuschenstill in der Kirche. Und der Bräutigam sagt in diese Stille hinein, uff. Dann habe ich das Gefühl gehabt, er hat wahrscheinlich was verstanden. Ein nächster Aspekt. Epheser 4, Vers 29. Wie sorgen wir vor, dass wir unsere Konflikte gut klären? Paulus sagt es so, redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein. Eine Wohltat für alle. Was heißt das, schlecht voneinander reden? Wörtlich bedeutet dieses Wort faulig, verweslich, wie ein vermodernder Baumstamm oder wie eine faulige Kartoffel, die irgendwo noch in der Küche liegt und man denkt, wo ist das, weg damit. Das heißt dieses Wort schlecht. Lasst aus eurem Mund keine fauligen Worte gehen, hässliche Worte. Was meint das? Wenn es aus dem Mund verweslich riecht, aufgrund der Worte, die ich sage, dann tische ich dem anderen immer wieder alte Sachen auf. Wie oft erlebe ich das in der Beratung, gerade bei Paaren. Damals, ich weiß noch, das war unmittelbar, bevor wir geheiratet haben, da hast du mir gesagt und das hat mich sehr verletzt. Und der andere sagt, ja, und dann waren wir in den Flitterwochen, ich weiß noch genau, wo wir gewandert sind, und da hast du mir gesagt. Und dann werden uralt Rechnungen aufgemacht. Das sind verwesliche Worte, dass wir uns alte Dinge immer wieder auftischen. Dann kommt man nicht aus der Falle heraus, immer wieder die gleichen Vorwürfe. Das will man lassen, sondern wir sollen ermutigend reden und uns Gedanken machen, was sage ich zum anderen, dass es ihn aufbaut. Dann geht es aber auch weiter, wir sollen wach bleiben. Wach, damit Konflikte und Streit uns nicht gegeneinander aufbringen und uns auseinanderbringen. Versöhnen, wenn es Verletzungen gegeben hat, das ist das eine. Konflikte und Streit rechtzeitig erkennen und klären, das ist das andere. Wir werden nicht immer einer Meinung sein, das geht nicht. In einer Gemeinde sowieso nicht und unter den Mitarbeitern auch nicht. Aber wir können lernen, den anderen zu respektieren, auch wenn er es ganz anders sieht. Vor allem, wenn er in seiner Aufgabe und Funktion befugt ist, auch für andere etwas zu entscheiden. Dann sind wir herausgefordert, nicht, dass wir jetzt allem zustimmen müssen, wir dürfen gespannt warten, wie sich die Dinge entwickeln, aber wir sollen in der Auseinandersetzung und im Streit einander nicht verletzen. Da gibt es ein richtig starkes Wort, auch vom Apostel Paulus. Das steht in Epheser 4, Vers 26. Wenn ihr zornig seid, also er sagt da nicht, seid nicht zornig, sondern wenn ihr zornig seid, dann sündigt nicht. Dann ladet nicht Schuld auf euch. Und was meint das? Indem ihr unversöhnlich bleibt. Also, dass wir aneinander geraten, das passiert. Aber dann sollen wir so gestalten, dass wir nicht schuldig werden aneinander. Und das heißt, dass wir das immer mit uns rumtragen und Rachegedanken pflegen. Also, wenn ihr zornig seid, sündigt nicht. Und jetzt gibt es ein Bildwort, das wird leider oft falsch verstanden. Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Also lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Was heißt denn das? Wenn man es wörtlich nimmt, geht es ja fast nicht. Ja? Die Sonne geht vielleicht abends um 7 unter, der Streit beginnt abends um 8. Ja, wie soll es dann noch gehen? Ja? Dann am anderen Abend oder wie machen wir es? Nein, es ist ein Gleichnis. Und das Gleichnis meint Folgendes. Für den Tag gibt es ein Ende, wenn die Sonne untergegangen ist. Dann ist der Tag vorbei. Ja, dann ist finito dieses Tages. Und wenn wir im Streit sind, dann sollen wir den Streit rechtzeitig klären miteinander. Dann sollen wir den Mut haben, es so zeitig anzusprechen, dass es noch klärbar ist. Es gibt oft einen Point of No Return. Das heißt, wenn wir es zu lang in die Länge strecken, die Klärung, wachsen Verbitterungen heran. Und das weiß der Paulus ganz genau. Und deshalb kommt als dritter Teil dieses Wortes, es gibt belastende Folgen, nämlich welche? Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. So sagt es der Paulus. Das heißt, wenn wir es nicht klären und eine bittere Wurzel heranwächst, weil wir es nicht rechtzeitig angesprochen und geklärt haben, dann freut sich nur der Feind Gottes, dass er uns belasten, dass er uns die Freude am Glauben nehmen kann, statt dass wir mit Entschiedenheit klären, was zu klären ist. Immer im gemeinsamen Interesse, Jesus ist unser Herr. Ein weiteres, wie können wir vorbeugen? Das ist die Frage, wie offen begegnen wir uns? Wie sehr muss ich damit rechnen, dass man mich zwar grüßt, aber dann hinter meinem Rücken dumme Dinge über mich sagt? Behauptungen über mich kolportiert. Ich weiß noch, bei einem Zusammensein, jetzt im Rahmen dieses Prozesses, hat jemand gesagt, dann redet man hier so und auf dem Hof gerade anders. Und wenn ich dann Angst habe, man redet hier so freundlich und da draußen gibt es Behauptungen und Beschuldigungen über mich und ich kriege es nicht mal richtig mit. Wie ist das? Paulus hat hier auch einen Ansatz, belügt einander nicht länger. Sondern sagt die Wahrheit zu Epheser 4. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes der Gemeinde von Jesus. Belügt einander nicht. Es geht nicht darum, dass wir rechthaberisch auf die eigene Meinung beharren, sondern es geht darum, dass wir echt und authentisch miteinander umgehen. Es geht hier darum, dass wir uns nicht Dinge vorspielen, sondern dass wir berechenbar sind. Dass wir Offenheit wagen, wenn wir den neuen Menschen in uns tragen, dann haben wir es nicht nötig, uns zu belügen, sondern wir können Ehrlichkeit und Offenheit wagen. Wie geht es dir, werde ich gefragt. Was sagst du jetzt, wenn es dir schlecht geht? Eine Frage. Dann hoffen wir, dass es gleich weitergeht, ja? Und ich nichts sagen muss. Oder wie geht's dir? Ach, danke. Und dann wissen wir was voneinander. Mir ist es wichtig, ich muss nicht jedem alles sagen, was gerade in mir ist. Das ist nicht die Pflicht. Aber alles, was ich sage, sollte mit dem übereinstimmen, was ich denke und fühle. Versteht ihr das? Ich muss nicht alles sagen, was ich denke. Aber was ich sage, das sollte übereinstimmen mit dem, was ich denke und fühle. Das wäre echt. Deshalb, wenn man mich fragt, wie geht's dir denn, Wilfried, und es ist halt jetzt so eine Floskel, dann sage ich, ach danke, meistens geht es mir nicht schlecht, zum Beispiel. Ja, dann lasse ich es offen. Jetzt noch ein letztes. Eifersucht und Wut, so heißt es mal in der Weisheit, Eifersucht und Wut verkürzen das Leben. Kennt ihr das? Eifersucht und Wut verkürzen das Leben. Und Sorge übrigens macht alt vor der Zeit, steht da in diesem Vers. Bleiben wir mal beim ersten Teil. Eifersucht und Wut verkürzen das Leben. Was löst denn Eifersucht und Wutgefühle meistens aus? Natürlich der andere, klar, die Situation, in der ich verletzt werde und in der ich verletzt wurde. Leichte Formen von Wutgefühle kriegen wir, wenn wir irgendwo hineilen und vor uns fährt ein Traktor. Und wir können nicht überholen, das gibt Gefühle. Kennt ihr das? Ja. Oder ich habe vor, da mich pünktlich hinzubegeben und ich kriege noch einen Anruf und ich denke, komm, okay, ich nehme es geschwind. Und jetzt ist es irgendjemand und ich denke, jetzt hör doch auf, ich muss raus. Das alles gibt leichte Wutgefühle. Aber hier geht es um anderes. Hier geht es um Situationen, in denen ich verletzt worden bin. Und dann ist es das eine, die Situation. Aber wisst ihr, was das andere ist? Das ist dann abends, wenn ich im Bett liege. Wenn die Gedanken noch kreisen, was könnte da passieren? Warum hat er das gesagt? Warum hat er mich so verletzt? Abends im Bett führen wir Selbstgespräche. Wusste der David auch. Im Psalm 4, Vers 5. Das ist das Wort, das der Paulus zitiert in Epheserbrief. Zürnt ihr, so sündiget nicht. Und jetzt heißt es da, redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Was rede ich denn dann in meinem Selbstgespräch abends im Bett? Wenn meine Sätze immer wieder, ich lasse mir das nicht bieten. Wie kann der mir so krumm kommen? Nein, meine Ehre lasse ich mir nicht verletzen. Wenn solche Worte kommen wie ich, mir, meiner, mich, dann kriege ich es nicht los. Wie kann ich eher zur Ruhe kommen, wenn ich lerne, so zu reden, wie Jesus von mir denkt? Und wie denkt von Jesus von mir? Auch wenn du verletzt wurdest, ich liebe dich. Auch wenn dir jetzt ein Fehler passiert ist, hab Mut, weiterzugehen. Bleib dran, dass ich mich durch Worte von Jesus selber coache, dass ich mir nicht diesen Schlamassel immer wieder aufs Neue einrede und dann noch mehr wütend werde und noch eifersüchtiger werde, sondern dass ich mich korrigiere in meinem Selbstgespräch. Jesus weiß einen Weg für dich, das darf ich mir selber sagen. Bleib gewiss, dass ich nicht mit ich, mir, meiner, mich rede, sondern mich anspreche. Positiv von Jesus her. Die Bibel zeigt uns, dass es schon immer Konflikte gab. Sie zeigt uns, wie Paulus und Barnabas heftig gestritten haben. Sie zeigt uns aber auch, wie sich Menschen versöhnen können. Wir leben noch nicht im Himmel, aber durch den neuen Menschen in uns stehen wir mit einem Bein schon in dieser unsichtbaren Welt. Lasst uns tun, was wir manchmal fröhlich singen. Kennt ihr das Lied? Bestimmt. Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß, Kleines wird klein. So groß auch unsere Wut ist, es gibt etwas viel Größeres, Jesus, unser Herr. So groß auch unsere Enttäuschung ist über einen anderen, es gibt etwas viel Größeres. Den Schritt auf den anderen zugehen, sich aussprechen und versöhnen, das ist viel größer. Nicht der Frust ist entscheidend, dass der andere uns nicht in Ruhe lässt. Es gibt etwas viel Größeres. Jesus nimmt mich an, wie ich bin. Deshalb habt Mut, weiter solche Klärungsgespräche zu machen. Habt Mut, nicht zu lang zu warten. Die Sonne soll ruhig untergehen, aber klärt's rechtzeitig. Es gibt ein schlichtes Wort, mit dem ich schließen will. Fallen, das ist menschlich. Liegen bleiben, das ist teuflisch. Wieder aufstehen, das ist göttlich. Stehen wir immer wieder auf unter der Gnade unseres Herrn und gehen unseren Weg getrost weiter. Amen. Jetzt will ich noch beten. Herr Jesus Christus, du siehst, was in unserem Leben ist. Wir haben es heute schon gesungen, gehört aus deinem Wort. Und du siehst manchmal diese schweren Gefühle, die in uns sind und die uns so hart rannehmen können. Und du siehst auch die blöden und schlimmen Gedanken, die wir manchmal haben gegen andere, auch über uns selber manchmal. Hilf du uns durch deinen Geist, dass wir uns immer wieder sehen, wie du uns siehst. Dass wir uns wahrnehmen, wie du uns wahrnimmst. Als Sünder und doch Geliebte. Als Menschen, die Fehler machen und doch angenommen sind. Als Menschen, die unbändige Wut manchmal haben und trotzdem in dir den Frieden finden. Hilf, Herr, uns auf diesem Weg durch unser Leben und in unserer Gemeinde. Amen.